Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Marja Elmenreich. Feuer und Wasser, zerstörerische Flammen und gefährlich hohe Wellen. Das Ringen mit diesen beiden Elementen wird uns gleich beschäftigen. Das Feuer, weil wir mit der ehemaligen Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner sprechen. Sie hat sich jüngst in Paris ein Bild machen können vom Ausmaß der Zerstörungen in der Kathedrale Notre-Dame. Barbara Schock-Werner wird die deutsche Aufbauhilfe koordinieren. Und das Wasser, das steht in Hollywood so manch einem bis zum Hals. Deshalb steigt jetzt die Gewerkschaft der Drehbuchautoren auf die Barrikaden. Darüber berichten wir auch. Und nochmal das Wasser. Auf das flüchtet sich Matthew McConaughey alias Baker in Steven Knights neuem Film Im Netz der Versuchung. Der Skipper ist besessen von einem gigantischen Thunfisch, so viel sei schon mal verraten. Mehr dazu aber später in dieser Sendung. Erstmal geht's auf die Insel, auf die Ile de la Cité, wo am 15. April ein Großbrand gewütet hat in der Kathedrale Notre-Dame. Noch in der Nacht des Feuers machte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron große Versprechungen, die er auch nicht müde wurde zu wiederholen.
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons.
Nous le pouvons. Wir können das. Nämlich Notre-Dame innerhalb von nur 5 Jahren wieder aufbauen. Und zwar noch schöner als zuvor. 2,5 Wochen sind seit diesen geradezu beschwörenden Worten des französischen Präsidenten vergangen. Zeit für erste Maßnahmen im und am Kirchenbau. Zeit für Bestandsaufnahmen und für Barbara Schock-Werner. Sie war bis 2012 Dombaumeisterin des Kölner Doms. Zeit für einen Besuch in Paris. Gemeinsam mit der Kulturstaatsministerin. Denn Monika Grütters hat die erfahrene Denkmalpflegerin, Kunsthistorikerin und Architektin Barbara Schock-Werner damit beauftragt, die Notre-Dame-Aufbauhilfe aus Deutschland zu koordinieren. Jetzt sind beide zurück aus Paris und ich habe am Nachmittag mit Barbara Schock-Werner telefoniert. Sie haben sich eine Stunde lang in Notre-Dame ein eigenes Bild vom Brandschaden machen können. Frau Schock-Werner, wie sieht es in der Kirche momentan aus?
Ja, in der Kirche sieht es sehr dramatisch aus. Wir kennen diese Bilder mit den großen schwarzen Haufen aus verbrannten Balken, herabgestürzten Steinen und verbranntem Blei. Und die liegen da immer noch. Bis jetzt konnte nur mit einem vereinfacht gesagten Roboterbagger etwas Schutt verräumt werden, sodass die Seitenschiffe begehbar sind. Aber der Bereich unter den Gewölben, von denen ja 3 Abschnitte eingestürzt sind, wird nicht betreten aus Sicherheitsgründen. Denn es ist völlig unklar, ob die Gewölbe, die noch oben sind, wirklich fest sind. Denn auf sie sind ja Tonnen von brennender Balken gefallen. Das heißt, es ist eine Zunahme des Gewichts und natürlich ein Ausklirren möglich, das zumindest den Verdacht nahelegt, dass sie auch nicht mehr standfest sind. Im Moment vermessen die Architekten diese Abschnitt von oben mit Drohnen, um festzustellen, ob sich irgendwelche Verschiebungen eingestellt haben, aus denen man auf die Standfestigkeit schließen könnte. Auf der Nordseite wurde immerhin 2 Balken eingelegt, um den freistehenden Nordgiebel des Nordquerhauses nach hinten abzuhängen, weil er auf die Straße zu stürzen drohte. Das heißt, es werden immer noch Sicherungs- und Vermessungsarbeiten durchgeführt. Und solange man nicht weiß, ob die Gewölbe oben bleiben können, kann man natürlich auch überhaupt noch keine Vorausschau machen. Die Aussage des Staatspräsidenten ist natürlich eine politische Zahl. Und in irgendeiner Weise werden die Architekten auch in 5 Jahren etwas vorzuweisen haben, zum Beispiel die Nutzbarmachung des Innenraums. Aber dass die ganze Kirche fertig ist, da gibt's von allen Seiten doch gewisse Fragezeichen. Sowas hängt natürlich auch immer über den Einsatz der Mittel und des Geldes ab. Und da wird ja mit Hochdruck dran gearbeitet.
Ja, mit Hochdruck wird daran gearbeitet. Und das war ja auch der Grund, weshalb Sie gemeinsam mit der Kulturstaatsministerin nach Paris gefahren sind, um erst einmal auch zu vermessen, wenn man so möchte. Also um erst einmal zu sondieren, inwiefern Frankreich überhaupt an Hilfe aus Deutschland interessiert ist. Wie sieht's aus? Wollen die Franzosen?
Ja, also im Moment sind die natürlich noch voller Euphorie und sagen, wir schaffen das. Und wir haben gute Firmen und wir haben genug Eichen zum Beispiel, um den Dachstuhl wieder aus Holz zu bauen. Das wird sich vielleicht im Lauf der Tätigkeiten, wenn es mehr an die realistische Zeit geht, noch ändern können. Aber im Moment ist es erstmal voller Selbstbewusstsein. Aber das kann man ja auch nicht verdenken, denn schließlich steht Notre Dame nicht in einem Entwicklungsland und in Frankreich ist die Denkmalpflege auch entwickelt und es gibt fachkundige Kollegen. Mit der Zeit werden schon auch Hilfen vielleicht gebeten und angenommen werden. Wir versuchen gerade einen Kontakt herzustellen in die obere Führungsebene der Wiederherstellung, einen vertrauensvollen, dauerhaften Kontakt, sodass ich mich in größeren Abständen informieren kann, was in Notre Dame passiert und dann die Kulturstaatsministerin, auch die Kollegen und vielleicht die Presse mit sachkundigen Berichten versorgen kann. Und wir hoffen, dass der Kontakt so vertrauensvoll wird, dass dann auch die französischen Kollegen Fragen stellen können und um Hilfe bitten.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann wird im Moment noch freundlich abgewunken von französischer Seite aus, aber Sie sehen durchaus die Möglichkeit, dass da nochmal Anfragen kommen. Die Rede ist bereits von 900 Hilfsangeboten aus Deutschland, die jetzt zusammengekommen sind. Die es ja für Sie gilt zu verwalten, wenn ich das so sagen darf.
Ja.
Was gehört dazu? Von wo bis wo reichen diese Hilfsangebote?
Also es sind sehr viele Steinmetze dabei. Aber an Steinmetzarbeiten ist vorläufig gar nicht zu denken. Das dauert noch eine ganze Weile. Es sind natürlich auch selbsternannte, sagen wir mal, Künstler, die Kunstwerke schaffen wollen. Es sind Vermessungsleute. Es sind Organisationsspezialisten. Aber es gibt auch seriöse Angebote und da wollen wir jetzt einhaken. Zum Beispiel hat die Universität Bamberg die Queerhäuser in einem Studienprojekt eingescannt und vermessen und auch die Gewölbe und würde das jetzt den französischen Kollegen zur Verfügung stellen. Und da wurde durchaus nicht gleich abgewunken, sondern eben die Sache, wenn wir so weit sind, kommen wir darauf zurück.
Sie haben jetzt gerade schon die eigennützigen Hilfsangebote von Künstlern womöglich angesprochen. Wie sieht es aber sonst aus? Gibt es bei solchen Hilfsangeboten auch wirklich selbstlose, will sagen auch kostenlose Hilfsangebote?
Ja, aber also ich will jetzt niemanden kränken und ich habe auch noch nicht alle durchgesehen. Aber natürlich gibt es arbeitslose Handwerker, die hoffen dadurch wieder ins Geschäft gekommen. Und es gibt eben ein wahnsinnig großes Hilfsangebot der deutschen Bauindustrie bei der Errichtung eines sehr großen Kranes, der dort notwendig sein wird, zu helfen. Das sind sehr sinnvolle Dinge.
Sie haben jetzt vorhin Macrons Fünfjahresziel als politisch bezeichnet. Ich würde sagen, womöglich auch sportlich, vielleicht auch zu sportlich, ist ja auch sehr dafür kritisiert worden. Eine andere Sache ist, dass die üblichen Auflagen des Denkmalschutzes in diesem Fall nicht gelten sollen, nicht für Notre Dame. Das hat der Ministerrat in Frankreich beschlossen. Finden Sie das eine kluge Entscheidung?
Ja, wobei, so habe ich es auch erfahren und gedacht, um Gottes Willen, ganz so ist es nicht. Aufgehoben wurde der Denkmalschutz, der Umweltschutz und der Naturschutz für die Ile de la Cité, denn nicht die ganze Umgebung der Kathedrale ist ganz stark geschützt und man dürfte nicht mehr eine Baustelleneinrichtung dort herstellen. Und das wurde aufgehoben, damit dort Straßen gesperrt werden können, Bäume gefällt werden können, Dinge aufgestellt, temporär. Es wurde nicht der Denkmalschutz für das Gebäude aufgehoben. Deshalb ist gut, wenn man an Ort und Stelle sich mit den Fachleuten erhebt. Was getan wird, ist, dass die Umgebung der Kirche problemlos mit notwendigen Baustelleneinrichtungen versorgt werden kann.
Noch so ein Gerücht oder mehr als ein Gerücht, das die Runde macht, sind ja die Pläne, womöglich beim Wiederaufbau auch behutsam oder vielleicht auch weniger behutsam zu modernisieren. Da ist ein Architekturwettbewerb bereits ausgerufen. Was halten Sie davon, womöglich die Notre-Dame-Kathedrale noch ein bisschen weiter in die Zukunft zu richten?
Das hat zwei Bedingungen. Die Architekten, das wurde auch ganz klar gemacht, es ist noch nicht entschieden, ob der neue Dachstuhl wieder aus Eichenholz werden kann oder ob man eine moderne Stahlkonstruktion draus setzt. Wenn man den Dachstuhl wieder aus Eichenholz machen würde, könnte man die Kathedrale genauso rekonstruieren, wie sie vor dem Brand ausgesehen hat, mit diesem wunderbaren Vierungsturm von Viollet-le-Duc, den wir alle so schrecklich brennen und abstürzen haben sehen. Wenn man aber ein modernes Material, etwa Stahl, nimmt, selbst wenn die Dachform dieselbe bleibt, kann man nicht mehr diese hölzerne Konstruktion rekonstruieren, weil das in Eisen oder Stahl gar nicht ginge. Dann müsste man tatsächlich eine abstraktere, andere, modernere Form wählen. Das ist allein die Entscheidung der Franzosen. Ich glaube nicht, dass sie was radikal Modernes da draus setzen, aber das wird die Diskussion erschienen. Norman Foerster hat ja schon ein Glasdach mit einem riesigen Kristall in der Mitte entworfen. Das ist natürlich eher befremdlich. Aber auch das wird sicher in Frankreich und vielleicht ja auch das Welterbekomitee, das damit zu sprechen hat, noch ausführliche Diskussionen kosten. Das kann man alles nicht übers Knie brechen.
Das sagt Barbara Schock-Werner. Sie koordiniert die Hilfsangebote aus Deutschland für den Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Apropos Frankreich, aber ganz anderes Thema. In Frankreich ist die Freude riesengroß, dass das Daumendrücken offensichtlich zum Erfolg geführt hat und Quentin Tarantinos neuer Film dann doch noch den Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes ergänzen wird. In knapp 2 Wochen geht es los. Tarantino habe den Schnittraum in den vergangenen 4 Monaten nicht verlassen, damit Once Upon a Time in Hollywood punktgenau zum Cannes-Start fertig wird. So lobt der Festivalchef Thierry Frémaux heute das, Zitat, wahrhaftige und brave Kind von Cannes, Quentin Tarantino. Sein Film wird die Karten im Wettbewerb neu mischen und wird die diesjährige Cannes-Starquote in die Höhe treiben, denn Leonardo DiCaprio und Brad Pitt wird Tarantino bei seinem Gang über den roten Teppich im Schlepptau haben. Große Filmnamen, die hat auch einen Thriller zu bieten, der heute bei uns in die Kinos kommt. Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway und Oscar-Preisträger Matthew McConaughey spielen ein Ex-Paar in dem Film Im Netz der Versuchung. Er, ein Irak-Kriegsveteran, der sein Seelenheil auf dem Meer versucht wiederzufinden, und sie, wieder verheiratet und daran interessiert, ihren aktuellen Ehemann aus der Welt zu schaffen.
Ich möchte, dass du ihn ins Meer wirfst als Futter für die Haie. Dafür gebe ich dir $10 Millionen.
Ein verlockendes, ein heikles Angebot, das die Ex-Frau ihrem Ex-Mann da unterbreitet. Im Netz der Versuchung über den neuen Film von Regisseur Steven Knight möchte ich jetzt mit unserem Filmkritiker Rüdiger Suchsland sprechen. Können Sie es verraten, Herr Suchsland, nimmt Baker das Angebot seiner Ex-Frau an?
Ja, vielleicht sollte man das tatsächlich jetzt mal nicht verraten. Das ist auch weitaus komplizierter, als man denkt. Es gibt auch noch eine andere Frau, eine neue Frau in seinem Leben. Es gibt ein gemeinsames Kind. Man merkt schon, dass das zwar eine Ex-Beziehung ist, aber die doch auf offenbar einer soliden Basis steht, dass es da so das Vertrauen gibt, dass man sogar unter Umständen einen Mord zusammen begehen würde. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, diese Geschichte ernst zu nehmen und auch nicht, ob sie von A bis Z dann konstruiert ist oder selbstverständlich ist, ob das realistisch ist oder Fantasie. Es ist ganz klar ein Hollywood-Unterhaltungsfilm in der klassischen Tradition, der eine andere Form von Kino definiert. Gewissermaßen, Sie hatten von Tarantino gesprochen, also ein Kino, für das auch Tarantino steht, nämlich intelligentes Unterhaltungskino, das vor allem auch bildkräftig ist. Bei Tarantino würde auch keiner fragen, ist das jetzt realistisch und wie passiert das genau? Es geht um ganz andere Dinge, zum Beispiel um Stars.
Aber bevor wir auf die zu sprechen kommen, nochmal die Frage, ob dann all diejenigen, die diesen Film auch insbesondere beim US-Start nicht so gut fanden, ob die dann auf dem Holzweg waren. Beim US-Start ist der Film gefloppt, da hat er es nur auf Platz 8 der Kinocharts geschafft, trotz dieses Star-Aufgebots. Und auch heute überschlägt sich die Kritik nicht gerade. Da habe ich zum Beispiel die Formulierung Mainstream-Trash ohne Sinn und Verstand gelesen. Also können Sie diese ganzen Urteile gar nicht nachvollziehen und sehen Sie es ganz anders?
Ich sehe es anders, ja. Ich kann die Urteile schon teilweise nachvollziehen. Aber man muss, glaube ich, jetzt trennen, ob die Amerikaner in das normale Publikum da ins Kino reingeht. Das hat natürlich dann auch was damit zu tun, was startet gleichzeitig, wie viel Werbeetat hat ein Film. Und vielleicht erweisen sich wirklich diese beiden Hauptdarsteller, obwohl sie ganz wunderbar sind, finde ich. Deutschland ja eben auch schon Oscars gewonnen haben, als doch nicht ganz so zugkräftig, wenn man sie jetzt mal mit jemandem wie Brad Pitt vergleicht oder in Europa Isabelle Huppert, Juliette Binoche, das sind schon sehr zugkräftige Stars. Wenn in Deutschland die Filmkritik ein bisschen verhalten ist, in Amerika gibt es ja auch gute Kritiken, ich habe die deutschen Kollegen nicht gelesen, dann würde ich sagen, erzählt das auch ein bisschen was über unsere Verhältnisse hier, denn wir haben dann doch ein fast, muss man schon sagen, so ästhetisches Defizit in der Betrachtung des Kinos. Man schaut dann nicht gerne auf die Bilder, man schaut nicht so gerne auf die Form. Das alles stimmt, finde ich, in diesem Film sehr gut. Über die Geschichte, ohne in die Details zu gehen, kann man tatsächlich streiten, aber das scheint mir gilt für 80% aller klassischen Hollywood-Filme auch.
Aber wie sehr schauen wir denn überhaupt noch auf die Stars? Also welche Stars locken uns noch ins Kino tatsächlich? Wie wichtig sind die für den Erfolg eines Films?
Ich glaube, Stars sind vielleicht sogar wichtiger denn je. Das merkt man ja auch daran, wie so die ganze PR-Maschinerie arbeitet. Die geht über Stars, nicht nur in diesem Fall, sondern bei ganz vielen Filmen. Man würde auch sagen, dass die Stars genau das sind, was die Welt ja so ein bisschen, was das Publikum in der ganzen Welt verbindet. Wir haben so viele inzwischen Fernseh- und Streaming-Dienste. Es starten 15 Filme pro Woche in Deutschland. Ich glaube, in den USA ist es noch ein bisschen mehr. Das heißt, es gibt so eine verbindliche für alle gemeinsame Erfahrung eigentlich nicht mehr, dass also alle denselben Film sehen wie früher, auch nicht denselben Film im Fernsehen. Was aber alle kennen, das sind Stars. Ich glaube, jeder kann mitreden bei George Clooney und als er noch nicht verheiratet war, wer gerade seine neue Freundin war. So diese ganzen Sachen, die ja auch ein bisschen dazugehören. Aber man kann schon auch mitreden bei einem Regisseur, wie zum Beispiel Tarantino. Jeder hat irgendeinen Film von dem gesehen, jeder hat irgendeine Meinung dazu. Und auch so diese Superheldenfilme, letzte Woche ist Avengers gestartet, die funktionieren ja interessant. Interessanterweise auch über Stars.
Und also die Industrie braucht die Stars, oder ja. Brauche ich als Zuschauerin den Star?
Das, glaube ich, ist sehr verschieden, ob Zuschauer, Zuschauerinnen Stars brauchen. Manche schon. Manche würden, glaube ich, auch ohne, dass man jetzt Fan ist, da unbedingt reingehen. Aber nur, weil ein Star mitspielt. Aber ich glaube, die Industrie braucht das, um Filme zu vermarkten. Denn Filme werden ja auch immer teurer. Und es ist ganz klar, dieser Vermarktungsetat, in Hollywood wird ja ganz viel Geld dafür ausgegeben. Das ist manchmal fast so viel Geld, wie ein Film selber kostet. Oder zumindest 50% der Produktionskosten sind P&A, Press and Advertisement. Und in Deutschland ist es viel weniger. Darüber wird gerade debattiert, ob die Förderung da was draufschlagen soll. Man muss sich, glaube ich, bei uns auch konzentrieren, wie man einen Film vermarkten kann bei uns in Europa, damit er wirklich von vielen gesehen wird. Denn die Zuschauer, die eine Kinokarte kaufen, die wissen ja noch nicht, ob sie den Film mögen oder nicht und ob er gut ist oder nicht.
Rüdiger Soßland über Stars, die nicht zuletzt in dem Film Im Netz der Versuchung mitspielen. Das ist nämlich der neue Film mit Matthew McConaughey und Anne Hathaway. Heute läuft er bei uns in den Kinos an. Regie und Drehbuch, beides lag in den Händen des Engländers Steven Knight. Ein Synergieeffekt nennt man das. Im Kopf von Steven Knight ist die Geschichte entstanden und unter den Regieanweisungen von Steven Knight wurde die Geschichte dann in Szene gesetzt. Alles in einer Hand. Das spart lästige Absprachen und mögliche künstlerische Missverständnisse. Ob aber die regieführende Drehbuchautorin oder der drehbuchschreibende Regisseur ein Garant ist für cineastischen Erfolg, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Um Papierstapel, und zwar nicht im sprichwörtlichen Sinne, sondern um seitenlange Verträge dreht sich derzeit ein erbitterter Streit in Hollywood. Nicole Markwald berichtet aus Los Angeles.
David Simon ist einer der ganz großen Autoren Hollywoods. Von ihm stammt die Erfolgsreihe The Wire. Es geht um Drogen, Rassismus, Gewalt und Geld im heruntergekommenen Baltimore.
Ich finde, der Wichser hätte ihn nicht gleich abknallen müssen.
Definitiv nicht.
Ich meine, er hätte ihn verprügeln können, wie wir ihn immer verprügeln.
Voll deiner Meinung.
Muss er Rotz gleich umlegen? Rotz hat dieselbe Nummer abgezogen, seit ich ihn kenne. Jemanden wegen so Mist umzulegen.
Dramatisch geht es derzeit auch in Hollywood zu. Es dreht sich ebenfalls ums Geld. Und David Simon ist mittendrin. Gemeinsam mit 7 anderen Autorinnen und Autoren und Unterstützung der Gewerkschaft Writers Guild of America ist er vor Gericht gezogen. Sie klagen gegen die 4 größten Künstleragenturen. Der Vorwurf, die Agenturen hätten gegen Landes- und Bundesrecht verstoßen und mehr Geld verdient, als ihnen eigentlich zusteht. Der Zankapfel heißt Packaging, also im Paket liefern. Normalerweise liefen die Geschäfte in Hollywood so. Die Agentur bringt das Drehbuch des Autoren unter, dafür erhält die Agentur 10% der ausgehandelten Gage. Doch über die Jahre hat sich die Praxis des Packaging etabliert. Ein Agent oder seine Firma liefern bei einer Serie oder einem Kinofilm mehrere Teile gleichzeitig oder gleich das komplette kreative Personal eines Projekts und verhandelt bei der Gelegenheit ein Honorar für sich, das weitaus höher liegen kann als die traditionellen 10%. Ein Interessenkonflikt, so Matt Balney vom Hollywood Reporter.
These are supposed to be representatives whose fate should be aligned with.
Die Autoren sagen, dass die Agenturen nicht mehr ihr bestes Interesse im Sinn haben. Beispiel Meredith Steam. Sie hat die Krimiserie Cold Case geschrieben und hat nach Jahren festgestellt, dass ihre Agentur für jeden Dollar, den sie mit der Serie verdient, selbst 94 Cent kassiert. Die Gewerkschaft WGA schätzt, dass fast 90% aller geskripteten Serien 2016-2017 als Paket verkauft wurden. Es geht also um sehr viel Geld für die Agenturen. Matt Balney. Die Agenten sagen, das wurde alles ganz oben entschieden und die Klienten wüssten Bescheid. Oftmals würden sie sogar mehr verdienen, weil sie die 10% nicht abgeben müssen, wenn es eine Paketvereinbarung gibt. Nun muss das Gericht entscheiden, weil keine der beiden Seiten nachgibt. Die Gewerkschaft schlug vor, in dem neuen Verhaltenskodex das Packaging zu verbieten. Die Interessenvertretung der Künstleragenturen ATA lehnte das ab. Daraufhin forderte die Gewerkschaft ihre Mitglieder auf, ihre Agenten zu feuern. Was tatsächlich mehr als die Hälfte tat. Ein schwerer Schritt, erzählt Autor Mark Rizzo dem Sender KCRW.
Oh, we are friends and not.
Ich bin mit meiner Agentin eng befreundet. Wir haben darüber gesprochen und sie hat verstanden, warum ich das mache. Hier geht's nicht um uns als Personen, sondern um das System.
Both understand that this isn't personal, this is systemic.
Für Serienfans hat das vorerst keine Auswirkungen. Die anstehenden Staffeln sind abgedreht. Aber langfristig müssen Produktionen die richtigen Autoren ohne die Hilfe der Agenturen finden. Eine Lösung ist derzeit nicht in Sicht. Es herrscht Eiszeit im sonnigen Hollywood.
Nicole Markwald berichtete über den Streit zwischen Drehbuchautoren und ihren Agenturen in den USA. Und jetzt Anna Kohn mit den Kulturmeldungen.
Als Ende der 70er Jahre die TV-Serie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß, erschien, wurde viel darüber diskutiert, ob das eine angemessene Form sein könne, um den Schrecken des Holocausts abzubilden. Seit gestern gibt es eine neue Form des Gedenkens, bei der das ebenfalls diskutiert wird. Auf dem sozialen Netzwerk Instagram erzählt der Account Eva Stories die Geschichte von Eva Heimann, einem 13-jährigen jüdischen Mädchen aus Ungarn, das 1944 im deutschen Vernichtungslager Auschwitz ermordet worden war. Seit gestern erscheinen auf dem Account immer wieder kurze Videos auf Englisch, die auf den Tagebuchaufzeichnungen von Heimann beruhen. Das Mädchen wird in den Videos von einer Schauspielerin dargestellt. Soziologin Jewart Gutmann von der Ben-Gurion-Universität in Beersheba sieht die Aktion skeptisch.
Dieses Projekt geht einen eigenen, nicht staatlichen Weg und richtet sich direkt an die Jugendlichen mit ihren Worten und ihrer Bildsprache. Abzuwarten bleibt, ob wirkliches Interesse geweckt wird oder ob das Thema zusammen mit anderen Informationen einfach vorbeizieht.
Initiiert hat die Eva Stories der israelische Geschäftsmann Matti Kochavi. Er glaubt, dass der Ansatz funktioniert.
Es ist oberflächlich und auch wieder nicht. Es bietet ein sehr hohes Niveau an Intimität. Es setzt kein Vorwissen voraus. Es erzählt, als würde man nichts wissen.
Der Account Eva Stories hatte heute schon mehr als 700.000 Follower. In den sozialen Medien sind die Reaktionen gemischt. Kritiker finden, dass das Thema Holocaust in den Videos zu oberflächlich behandelt werde. Daneben gibt es aber auch Lob. Knapp 3 Wochen vor der Europawahl hat das PEN-Zentrum Deutschland die Bürgerinnen und Bürger Europas aufgefordert, sich an der Wahl zu beteiligen. Sie sollten ihre Stimmen solchen Politikerinnen und Politikern geben, die die humanistischen Werte achten und an die Idee eines geeinten Europas glauben. Das PEN-Zentrum Deutschland unterstützt damit den Wahlaufruf, den die Delegierten des internationalen PEN schon Anfang April im slowenischen Bled verabschiedet hatten. Und offenbar haben viele US-Amerikaner den Wunsch, sich den Mueller Report ins Regal zu stellen. Der Report in gedruckter Form ist jetzt offiziell ein Bestseller. Die bearbeitete Ausgabe der Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller wurde in der letzten Woche knapp 42.000 Mal verkauft und damit häufiger als jedes andere Sachbuch auf der Liste. Die Zahlen stammen vom Analysten NPD Bookscan, der den Verkauf im Laden verfolgt und etwa 85% der Verkäufe der Druckbranche abbildet. Das Erstaunliche, der Mueller-Bericht ist auch kostenlos im Internet lesbar, aber offenbar wollten ihn doch gerne viele in der Hand halten.
Das gute alte Buch. Anna Kohn, vielen Dank für die Kulturmeldung. Juso-Chef Kevin Kühnert und sein Enteignungsvorschlag, das ist ein Thema in den Informationen am Abend gleich um 18.10 Uhr. Zuvor sagen wir von Kultur heute Danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Maja Elmenreich.